Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti und benvenuti zu einer neuen Folge Calcio der Podcast. Mein Name ist Björn Hauer und gegenüber von mir sitzt wie immer David Casula und der noch immer am Kopf stehende Max Schütz. Max, ich weiß nicht, was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? Definitiv hast du dich nicht mit den Kameraeinstellungen deines Tablets beschäftigt. Aber Burschen, wie geht's euch?
Ja, passt soweit. Mir wie immer halt um die Uhrzeit, aber sonst...
Bei mir soweit auch alles bestens. Ich melde mich hier aus meinem, doch wie ich finde, wohlverdienten Urlaub. Schön eine Woche in einem sehr schönen Hotel mit einer Sauna, einem Schwimmbad, sehr gutem Essen und ein bisschen Ruhe, weil ich in so einem ganz kleinen Kaff bin, wo nur Wald drumherum liegt und man mal ein bisschen abschalten
wo
kann.
Wo genau?
Im Sauerland bin ich. Im wunderschönen Sauerland, da wo man mit Mitte 20 normalerweise nicht hinfährt, wenn es sich nicht doch auf einmal nach Mallorca anhört.
Ja, komplett. Vor allem bei mir steht ja auch noch eine Prüfungsphase an.
Ja, aber es entschleunigt sicherlich auch und das ist sicherlich auch nicht schlecht, da einfach mal ein bisschen...
Aber ihr Jungs, ihr seid doch auch meine Erholung.
Sehr gut.
Ach, sind wir, ach, gut, sind wir das?
Natürlich.
Wunderbar, wunderbar.
Na gut, Leute.
Wie gesagt, wir starten rein. Andiamo. Inter lässt das erste Mal im Jahr 2024 Punkte liegen, Juventus weiterhin ganz, ganz schwer am Taumeln und komplett neben der Spur, während Milan sich den zweiten Platz sichert. Leute, mit welchen Spielen wollen wir anfangen?
Bei euch wird die Luft dünn, ne? Jetzt sind es nur noch 14 Zähler auf den zweiten. Habt ihr schon Angst? Das ist, glaube ich, die große Frage, die jeden Interista da draußen brennend interessiert.
Nein, ich habe definitiv keine Angst. Mein Hotel ist gebucht in Mailand für das letzte Heimmatch gegen Lazio.
Nicht schlecht.
Das habe ich nicht ohne Grund gebucht, sondern ich werde ein bisschen Feierlaune mitbringen, sagen wir es so.
Das denke ich auch.
Vielleicht hat man das Gefühl, dass es jetzt wieder spannend wird, wer weiß.
Ja, dann nicht mit uns, ne? Sondern dann mit Milan. Wir sind ja, haben uns jetzt ja auch noch überholt. Und ganz ehrlich, Jungs, wenn es nach mir geht oder nach meinem Bauchgefühl, ich glaube, das ist nicht der letzte Verein, der uns in dieser Saison nochmal eine Runde überholen wird. Bin ich auch ganz ehrlich. Also so, wie wir uns da aktuell präsentieren unter Allegri, seit 8 Spielen holt man einen Sieg. Insgesamt 7 Punkte aus 8 Spielen. Das gab es zuletzt in der Saison 2010, 2011 unter Del Neri. Das war eine Saison, in der wir, glaube ich, 7. geworden sind, uns nicht mal für internationales Geschäft qualifiziert haben, bevor dann im Jahr drauf Conte übernommen hat und dann die Wiederauferstehung eingeleitet hat. Aber das ist wirklich eine Statistik, die sich nicht gut liest. Und man muss ja sagen, es ist ein bisschen... Ergebniskrise eher, weil an sich ist es ja nie so in den Spielen, die wir jetzt unentschieden gespielt haben, dass wir sie nicht hätten gewinnen können. Also die Torchancen waren immer da, dass man die Dinge auch gewinnen hätte können. Aber man am Ende ist es nicht zwingend genug und nicht torgefährlich genug. Und dann stehst du halt da mit einem Punktverlust, der wirklich seinesgleichen der Serie A gerade sucht. Und deswegen haben wir auch zu Recht seit 2 Monaten mit der Meisterschaft auch nichts mehr zu tun, muss man leider ehrlich so sagen. Und bei euch, glaube ich, ihr müsst euch keine Gedanken machen, Meisterschaft ist durch, aber bitte, bitte, lasst uns den 102-Punkte-Rekord.
Inter wirkt ein bisschen müde, meiner Meinung nach. Gut, wir haben einen Champions-League-Kampf am Mittwoch ausgetragen, da werden wir später noch drauf eingehen, der 120 Minuten gedauert hat, der hat sicherlich einige Körner gekostet und das hat man auch im Spiel gegen Napoli, das man meiner Meinung nach schon früher entscheiden hätte können, auch eindeutig gesehen. Da waren sehr, sehr viele ungenaue Pässe, sehr, sehr viele ungenaue Flanken, ob es von einem Di Marco war, ob es von einem Hakan Çalhanoğlu war. Da war das Team nicht ganz so eingestellt oder der Motor nicht ganz so justiert wie zuletzt. Vielleicht hat es daran gelegen, dass einfach, ja, das Champions League noch immer in den Beinen gesteckt ist. Aber gut, das gegen Napoli, glaube ich, darf man mal ein Unentschieden spielen, gegen, auch wenn die nicht das Napoli von letzter Saison sind, aber gegen einen amtierenden Meister darf man auch immer nur einen Punkt holen. Vor allem, wie ich anfangs schon erwähnt habe, das ist der erste Punkteverlust und da rede ich jetzt nicht von einer Niederlage im Jahr 2024 und wir haben doch Mitte März, ne? Denke ich, kann man das verkraften?
Meckern auf ganz hohem Niveau.
Was ich mir halt auch noch bei dem Spiel gedacht habe, war dann, dass die Leistung jetzt per se nicht schlecht war. Ist jetzt nicht so, dass man glücklich so einen Unentschieden geholt hat, sondern eher so, dass man sich, wie es halt bei den anderen Punktverlusten in der Saison bisher halt war, dass man sich halt dachte, ja, hätte man eigentlich gewinnen können, aber gut, dem war halt da nicht so. Weil oft ist ja so bei anderen Teams, wo du denkst, okay, gut, du hast gewonnen, du weißt zwar nicht wie, aber bei Inter ist immer so, die Leistung ist gut. Manchmal kommt halt nur ein Punkt oder gar keiner mal, wenn es halt blöd läuft, aber grundsätzlich stimmt hier die Leistung trotzdem und ja. Plus, wenn man überlegt, dass die 120 Minuten noch in den Knochen stecken und bei Napoli nur 90, ja, war das durchaus, ja, trotzdem positiv zu sehen. Aber ja, 16 aus 14, man kann es verkraften.
Ich fand es ganz spannend, vor dem Spiel die Überlegung, wen trifft das Ausscheiden mehr, weil natürlich ist es ein Unterschied, ob du 120 Minuten plus Elfmeter schießen oder 90 Minuten gespielt hast zuvor, definitiv, aber mir ging es eher so um den psychologischen Aspekt der Niederlage, weil ja sowohl Napoli als auch Inter ja ausgeschieden sind, Björn, du hast gerade gesagt, darauf gehen wir später auf jeden Fall nochmal im Europapokal ein, aber vor so einem Kracher, Napoli gegen Inter, und ja, Napoli ist nicht das Napoli aus letzter Saison, aber dennoch eben mit mehr als dem Kader fast des vergangenen Jahres. Wer steckt diese Niederlage am besten weg? Wer kann direkt wieder Power machen? Auch vom Kopf her, eben vom Willen. Und da fand ich in dem Spiel, war es relativ egal. Also ich finde nicht so, man hat gemerkt, dass da eine Niederlage noch hintersteckt in den Köpfen, sondern eher wirklich der körperliche, der physische Aspekt, dass da wirklich schwere Beine drin waren. Weil du hast selber gesagt, Inter auch in Führung gegangen, hätte das Ding auch vorher klar machen können. Das wäre auch meine Prognose gewesen, wenn nicht vorher Europapokal gewesen wäre. Von daher, glaube ich, war es schon entscheidend, dass ihr da ein bisschen länger hättet spielen müssen. Kann man natürlich einfach ins Leere behaupten, macht ihr nicht noch 30 Minuten extra, gewinnt ihr das Spiel beispielsweise 2-1 gegen Napoli. Kann gut sein, muss aber auch nicht. Ich denke, ein Unentschieden geht da dann auch in Ordnung. Euch tut's jetzt nicht weh. Napoli hilft es jetzt aber auch nicht so viel weiter, was wiederum gut auch für uns, für Juve ist. Und von daher glaube ich, ja, ist das ein Ergebnis, mit dem beide leben können. Und die nächsten Wochen liegt der Fokus dann ja auch wieder ganz anders.
Ja, absolut.
Also ich glaube nicht, dass ihn da
einbricht. Nein, das glaube ich auch nicht. Es ist, vielleicht ist doch auch jetzt ein bisschen, doch vielleicht auch ein bisschen der Run weg, der Flow weg, die Leichtigkeit, weil das war schon, ich meine, die letzten Serie A-Spiele waren dann auch nicht mehr das Inter, das vielleicht im Januar oder Februar performt hat. Das muss man schon sagen. Aber die Niederlage, ich habe mir dann schon auch gedacht, also ich auch als Fan, obwohl das greift man eigentlich eh schon auf dem Europapokal ein bisschen vor. Nein, ich spare mir die Aussage jetzt, egal. Lass mal, reden wir weiter über die Serie A. Reden wir weiter über...
Kommen wir gleich drauf zurück.
Leider Gottes einen Vorfall, den die Medien gerade ziemlich hoch peitschen. Über ein Thema, das wir leider Gottes in diesem Podcast schon viel zu oft behandelt haben und behandelt haben müssen. So, das ist das Thema Rassismus. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen dem Ganzen möglichst wenig Raum geben. Aber ich denke, es ist auch nicht richtig, wenn sowas vorfällt oder vorkommt, dass man das nicht bespricht. Deswegen ist das halt immer alles ab für und da wieder. Die fleißigen Tifosi werden das leider mitbekommen haben. Und zwar, es hat Juan Jesus, der Napoli-Innenverteidiger, gestern beim Schiedsrichter Beschwerde eingelegt, dass ihn Acerbi Negro, also einen Schwarzen, genannt hat. Es gibt von der Aktion keine Videoaufnahmen, keine Audioaufnahmen. Man sieht nur von den Lippenlesern, dass er aufgrund dessen sich beim Schiedsrichter beschwert hat. Und ich weiß nicht, ob ihr beide das jetzt schon mitbekommen habt, aber wir haben es jetzt gerade 23 Uhr. Vor ein paar Minuten sind Neuigkeiten dazu rausgekommen, die ich jetzt gleich erzählen werde. Und zwar hat Acerbi heute am Nachmittag noch behauptet, er habe nie etwas rassistische Äußerung getätigt. Juan Jesus hat gestern behauptet, das Thema ist gegessen. Er möchte nicht mehr drüber sprechen. Alles, was am Platz passiert, bleibt am Platz. Aber nachdem sich hier Acerbi via Social Media geäußert hat, dass er keine rassistischen Äußerungen getätigt hat, hat sich Jesus doch ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt anscheinend und hat einen Post abgesetzt, wo er definitiv sagt, dass ihn Acerbi als Schwarzen bezeichnet hat und das in einem nicht so schönen Kontext, dass er ja nur ein Schwarzer sei, Gewächsschwarzer. Und ja, ich will jetzt nicht viel mehr drauf eingehen. Ich bin Interista, ich verteidige meine Spieler bis aufs Blut, aber ich muss in diesem Fall leider Gottes, weiß ich nicht, sag's zu meiner Intention, ich habe es gestern schon vermutet, irgendwie, wie Jesus beim Schiedsrichter war, dass da wahrscheinlich nicht so feine Dinge oder Worte gefallen sind. Ich glaube, Jesus, ich sage euch das genauso, wie es ist, weil vor allem nachdem er gesagt hat, das Thema ist beendet, Acerbi dann gemeint hat, er muss sagen, ich habe nie etwas dahingehend gesagt. Ich glaube, aus irgendeinem Grund glaube ich Jesus. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Kamerabilder, irgendwelche Aufnahmen, dass das Ganze dann auch bewahrheitet. Und da muss ich auch aus diesem Grund ganz klar sagen, dass Acerbi bei Inter nichts mehr verloren hat, dass ich ihn nicht mehr in unserem Trikot sehen möchte. Inter steht für gewisse Werte wie Toleranz, wie Brüderschaft und Respekt. Inter wurde auch aus einem ganz bestimmten Grund gegründet damals. Ich meine, das wissen eh sicherlich viele. Und auch wenn das jetzt in einem emotionalen Zweikampf war und natürlich man da oft vielleicht auch aus privater Natur, kennt man es, immer zuerst auf irgendeine Äußerlichkeit geht. Wenn das jetzt ein korpulenterer Mensch ist, dann ist das der Dicke oder was weiß ich. Aber trotzdem muss man da ganz klar einen Riegel vorschieben. Und es hat Rassismus in dem Sport nichts verloren. Vor allem die Spieler sollten ein Vorbild für die Fans sein, die sich ja sowieso schon leider Gottes großteils, nicht alle, aber doch viele, wie Primaten verhalten. Und da hat man vor allem als Spieler sowas nicht zu tun. Und deswegen, ich hoffe, dass das genau aufgeklärt wird, was da vorgefallen ist. Und wenn sie das wirklich so bewahrheitet, was ich denke, möchte ich als Scheibe nicht beim Intertrikot sein.
Bevor ich mich dazu äußere, Max, du bist auch Interista, ich würde erstmal gerne noch deine Meinung dazu hören. Also vielen Dank, Björn. Tatsächlich, mir ist die Info des Postings von Juan Jesus gerade nicht bekannt gewesen, alles davor ja. Macht die Sache jetzt irgendwie nochmal ein bisschen klarer, aber Max, deine Einschätzung einmal bitte.
Vor einer Stunde hat er einen Post abgesetzt, ja.
Ich habe dem, was Björn gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Chapeau. Hast du 1A, Björn, gesagt? Unterstütze ich zu 300%. Also, wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, ja, auch, dass da was vorgefallen ist. Wie gesagt, dass Juan damit fein gewesen wäre, wenn die Sache dann einfach gegessen ist. Aber nachdem Acerbi dann noch meinte, das zu verneinen, verstehe ich, dass er sich auf den Schlips getreten fühlt und ja, dass er dann doch auspackt am Ende. Verstehe ich dann auch. Und ja, wie gesagt, wenn das wirklich sich bewahrheiten sollte, dann bin ich auch dafür, ihn nicht mehr in diesem Trikot zu sehen. Weil wie Björn schon gesagt, es gibt bestimmte Gründe, warum Inter gegründet wurde. Wer es nicht weiß, kann es googeln. Ist nicht schwierig, wenn man lesen kann. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es aufgeklärt wird. Das ist, finde ich, immer das Mindeste. Und dass es nicht dann wieder unter Teppich gekehrt wird, weil die Liga irgendwie ja wieder keinen Bock hat, wieder irgendwie einen Dreckfleck auf seiner Weste zu haben. Wobei die Weste eh schon so dreckig ist, dass du die gefühlt oft nicht sauber kriegst. Aber ja, wie gesagt, ich kann Björn dabei nur 300% unterstützen und beisprechen bei allem. Ja. Wie siehst du das? Was sagst du, David?
Ich fand's, also mal davon abgesehen, dass ich mich komplett da auch Björn anschließe, muss ich sagen, ich fand es krass, als ich das erste Mal gelesen habe, weil Juan Jesus und in meinen Augen da schon sehr zuvorkommt, ja, gesagt hat, er hat sich bei mir entschuldigt, damit ist das für mich gegessen. Das zeugt von Größe, gerade bei so einer Beleidigung.
Er hat noch gesagt, Ajab ist ein guter Kerl, also.
Genau, hat ja noch gesagt, er ist ein guter Kerl. Und ich glaube auch, das meint er so. Also ich glaube, dass Ajabi da im Eifer des Gefechts das rausgerutscht ist, sich danach entschuldigt hat. Dass ihm das nicht rausrutschen darf, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Danach wird er sich entschuldigt haben und Juan Jesus hat es angenommen. Und dann könnte man meinen eben, dass das dann irgendwie auch durch ist und Ajabi sehr gut da wegkommt. Dann gab es eben diese ganzen Medienberichte und am Ende hat vermutlich irgendein Externer, ob von Inter oder aus seiner eigenen Beraterstelle, ihm geraten, einen Post abzusetzen, in dem er nochmal das klarstellt und sich ins rechte Licht rückt. Und ich kann da Juan Jesus komplett verstehen. Wenn du da gerade jemanden sowas hast durchgehen lassen, dann willst du nicht lesen, dass der sich noch als Heiliger darstellt und dann sagst du, okay, stopp. Dann muss ich da doch irgendwie was zu sagen und das ist sein absolutes Recht. Und von daher auch völlig in Ordnung, dass auch Trainer Luciano Spalletti von den Azzurri da einen Schritt gegangen ist und Acerbi für die kommenden Testspiele gegen Venezuela und Ecuador aus dem Kader gestrichen hat. Wird ersetzt durch Gianluca Mancini dann in dem Fall. Und das war auch schon alles für mich vorher ein Zeichen, da muss irgendwas dran sein an der ganzen Geschichte. Weil klar, Medien ist das eine in Italien, aber dann fliegt ein Spieler aus dem Nationalkader, so, da muss irgendwie was sein. Und okay, jetzt durch den Post von Juan Jesus, dann haben wir, glaube ich, mehr als Gewissheit. Trotzdem soll das natürlich ordentlich aufgearbeitet werden. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt gespannt, was auch die Konsequenzen sind, weil das Regular der Serie A sieht vor, dass im Falle solcher Beleidigungen eine Strafe von mindestens 10 Tagen oder mit sogar noch weitreichender Länge belegt werden kann. Ich glaube, er hat 2 Spieler bekommen im Nachgang. Jetzt durch die Sache könnte ich mir vorstellen, dass es mehr wird, weil die Serie A ja auch wirklich eine ganz große Kampagne jedes Jahr fährt. No al Razzismo, also Nein zu Rassismus. Und wir haben es im Fall Lukaku gesehen, wir haben es in anderen Fällen gesehen in der Serie A, zuletzt Mike Maignan. Da muss jetzt, wenn es sogar unter den Spielern dazu kommt, nicht nur von den Tribünen, und die sind in Italien ohnehin ein Problem, dann muss es da jetzt eigentlich eine Exempelstrafe geben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit der die Serie A eben auch klar macht, auch wenn, gerade wenn es dann auch bei Spielern in unserer Liga untereinander passiert, hat Rassismus keinen Platz. Von daher bin ich sehr gespannt, was da auf Acerbi noch zukommt. Mir tut's leid für Juan Jesus, der ich glaube, das gar nicht mal so groß hochgehängt hätte, wenn Acerbi sich dann nicht eben nochmal dazu geäußert hätte. Aber ich glaube, es ist für alle Beteiligten das besser, wenn das ordentlich aufgeklärt wird und nicht unter den Teppich gekehrt wird, weil ich glaube, das passiert so häufig in der Gesellschaft und darf dann natürlich auch nicht im Spiegelbild der Gesellschaft im Fußball sein.
Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also hoffentlich wird das aufgeklärt, damit da überhaupt kein Raum für irgendwelche Spekulationen mehr ist, damit da ganz klar ist, das war der Vorfall, das sind die Worte, die gesagt wurden. Deswegen werden solche und solche Sanktionen seitens der Liga oder seitens des Vereins gesetzt. Schließen wir den Case, leider Gottes ist das passiert. Ich probiere jetzt irgendwie nochmal zurück oder zur Juve zu kommen. David, was ist das Problem? Was ist los? Was ist los? Weil ich unterstreiche deine Aussage, dass gegen Napoli wahrscheinlich das euer bestes Spiel war. Das gegen Atalanta fußballerisch oder sieht auch zu. Ja, dass ihr da auch zu Chancen gekommen seid. Aber das Genua-Spiel, ich meine, wir reden da von einem Aufsteiger, das ist halt, also da hat es ja an allen Ecken gefehlt. Das war ja, außer schwach, war das nur schwach.
Komplett. Also wollen wir uns nichts beschönigen, was das angeht. Aber ich hatte es gesagt bei Napoli. Und das war ein Spiel, das hätten wir relativ hoch auch gewinnen können. Dann hätte die Welt auch ein bisschen anders ausgesehen. Ne? Hätte, wäre, wenn. Man kennt's. Gegen Atalanta dasselbe. Gehst du da auch nochmal in Führung mit 2-1, bringst das Ding am Ende auch nicht über die Zeit. Gut, Atalanta war ich auch so, kann passieren. Atalanta spielt nicht schlecht, spielt auch wieder oben mit. Aber dann zu Hause gegen Genua. Und ich saß da gerade im Auto auf dem Weg in den Urlaub, hab dann nochmal reingeschaltet, so ein bisschen nebenbei. Und ja, steht halt 0-0 zu Hause gegen Aufsteiger. Hast aber am Ende auch 17-5 Schüsse. Und das ist auch ein Spiel, wo du sagst, da muss einfach einer von diesen 17 auch rein, wenn du oben mitspielen willst. Das ist keine Chancenverwertung, wenn du nächstes Jahr Champions League spielen möchtest. Und ein Vlahovic, der gerade das Spiel zuvor noch gefehlt hatte gegen Atalanta, kommt wieder, ist dringend auch benötigt. Das ist einer unserer besten Stürmer und spielt ja auch an sich eine gute Saison in Italien. Und fliegt dann in der Nachspielzeit auch nochmal vom Platz und fehlt nächste Woche, beziehungsweise nächsten Spieltag. Was mich da geärgert hat, sind exakt zwei Dinge. Mache ich auch kurz. Erste ist, er bekommt eine gelbe Karte für ein angebliches Foul am Torhüter, wo ich mit dem Zone-Kommentator d'accord bin. Wenn, ist es eher ein Foul vom Torhüter an Vlahovic. Für mich auch nicht elfmeterwürdig, aber es ist kein Foul von Vlahovic und dann auch erst recht keine gelbe. Was mich dann als zweites ärgert, dass Vlahovic dann aber auch nicht die Klappe hält und sich wirklich direkt im Zuge so sehr beschwert, dass er mit gelb-rot vom Platz fliegt. Und genau das finde ich so ein bisschen sinnbildlich für die Situation gerade, weil du kannst nicht komplett durchgehend sagen, dass Juventus gerade sehr schlecht spielt, weil wir haben ja Spiele, in denen es gut aussieht. Es ist daher für mich auch eher eine Ergebniskrise. Also wir schaffen es nicht, die Mentalität eben auf den Platz zu bringen, diese Spiele zu gewinnen. Das, was wir vorher in der Saison sehr gut gemacht haben, weshalb wir lange eben auch an euch dran waren, lange auf Platz 2 auch waren, ist halt einfach, oder auch Tabellenführer, ist einfach auch der Fakt, dass wir auch nochmal späte Tore gemacht haben. Und du hast aktuell eben das Gefühl, das ist so weit weg von uns, weil die Mentalität nicht stimmt und solche Aktionen wie am Ende von Vlahovic zeigen, da liegen auch wieder Nerven blank und das hast du nicht erst diese Saison. Und du hattest das Gefühl, die Saison, es wird besser, dann stimmen die ersten Ergebnisse nicht und du rutscht wieder irgendwie da rein. Und da muss ich sagen, ist es dann Aufgabe des Trainers, ein Team zu formen, in dem das nicht der Fall ist und Allegri scheint es nicht zu gelingen. Und das ist für mich eher der Fall, dass ich sage, wir brauchen einen neuen Trainer, einen Trainerwechsel bei Juventus, frischen Wind. Nicht, weil wir jetzt unfassbar schlecht ansehnlichen Fußball gucken. Natürlich ist er deutlich verbesserungswürdig. Aber du merkst, dass im Team einfach das nicht mehr zusammenpasst, wie Allegri Fußball spielen lässt und welches Potenzial die Mannschaft meiner Meinung nach hat. Und ich glaube, du brauchst da eben jemanden, der das Team anders führt, mehr wieder zu einer Einheit bringt, um dann eben auch vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes oder in 3 Jahren wirklich absolut bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitkämpfen zu können. Und ich mache es nicht nur an Allegri fest, aber mit Allegri gewisse Strukturen, gewisse Abläufe, die einfach nicht funktionieren mehr im heutigen italienischen Fußball. Und dann muss eben eine Veränderung her. Das wäre jetzt mein Ansatz einer Analyse. So, wenn ich das Wundermittel kennen würde, dann glaube ich, dann hätte Juventus mich auch schon angerufen. Aber von daher ist das mein Versuch aus Fansicht, das so ein bisschen zu bringen. Und wenn ich sehe, dass ein Moise Kean auch einfach schon wieder bei uns ist, den wir irgendwie doch im Winter gerade an Atletico gegeben haben, fehlen mir die Worte, dass da eindeutig nicht verstanden wurde.
Ja, aber er war nicht so schlecht. Also ich finde das noch Moise Kean von uns vermeintlichen Starstürmer Vlahovic und Chiesa eigentlich noch irgendwie den meisten Biss oder Impact gegeben hat, finde ich jetzt.
Chiesa war ja früh raus. Chiesa war ja schon zur 60. wieder raus. Ist ja ersetzt worden dann durch Yildiz. Ich glaube immer noch, Yildiz, Vlahovic und Chiesa müssen gleichzeitig spielen. Das hatte gut funktioniert. War jetzt anders. Klar, Moise Kean trifft nochmal den Pfosten kurz vor Schluss. Ich glaube, 89. Minute. Macht er den, ist er Matchwinner, Juventus nimmt 3 Punkte mit und wir würden jetzt nicht darüber reden. Aber irgendwo ist es auch sinnbildlich, dass er so freistehend den Ball eben auch nicht reinmacht. Und das alles gehört eben zusammen. Das ist ungefähr das, was ich da rein interpretiere und dass du am Ende gegen Genoa die starke Transfers natürlich gemacht haben und die sich natürlich auch dagegen stemmen, dieses Spiel noch zu verlieren, haben sie dann ja auch gut gemacht. Darfst du trotzdem nicht 0-0 spielen, wenn du nächstes Jahr in der Champions League spielen möchtest.
Max, was war bei dir emotional stärker? Das Unentschieden von Juve oder der verlorene Wettschein, weil Juve mal wieder nicht gewonnen hat?
Deswegen nicht wetten, Max, ganz einfach.
Naja, meinst nicht auf Juve wetten? Ja, ich habe mich drüber Weißt, sonst freut man sich über jeden geschissenen Punktverlust als Interista von Juve. Dieses Mal dachte man, komm, ist eh schon scheißegal, bei dem Vorsprung können sie auch gewinnen. Nein, sie tun's nicht. Deswegen, David, Hot Take. Zidane, Tuchel oder doch Conte? Wer kommt zur neuen Saison? Oder wird's Hansi Flick?
Ich hab bis auf Zidane fast das Gefühl, dass du mich fragst, irgendwie, in welche Krankheit ich mich als nächstes infizieren möchte. Auf gar keinen Fall. Also Zidane bin ich immer zugespalten, weil es ist einfach eine zu romantische Idee, die ich trotzdem mal ausprobieren würde. Also wenn Zidane kommt, bin ich der Letzte, der sagt, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob er so aber der perfekte Mann für das Juve ist, das wir gerade haben. Ich glaube, Zidane musst du, und das siehst du auch, wenn du schaust, wie er unter Real Madrid trainiert hat, ein Team geben, das schon so fertig ist, dass es nur noch die richtige Führung braucht. Wir brauchen jemanden, der das Team und auch den Verein alles mit zusammen neu strukturiert und aufbaut. Und da ist sie dann in meinen Augen nicht der Richtige. Conte, glaube ich auch, ist eine kurzfristige Lösung. Vielleicht holen wir 1-2 Meisterschaften. Dann würde der aber auch nicht mehr funktionieren. Von daher glaube ich schon, dass ein Trainer, also mal ganz kurz nochmal, ein Tuchel kannst du knicken in Turin. Also ein Tuchel, der sich nach 2 Jahren mit jedem Vorstand überworfen hat, bei den Vereinen, in denen er gearbeitet hat, würde niemals beim Verein wie Juventus funktionieren können. Das haben wir an Sarri gesehen, dass das nicht funktioniert. Ein Conte hat damals auch nicht viel Lebensdauer bekommen, als er quengelig wurde. Und ein Tuchel ist einfach prädestiniert dafür. Klopp fände ich cool, wird aber erstmal nicht passieren. Dann macht sein Sabbatjahr auch. Macht, keine Ahnung, vielleicht danach die Nationalmannschaft oder Christian Streich oder was auch immer. Aber es sind keine Trainer für Juventus. Trainer für Juventus in meinen Augen wären Thiago Motta. Beispielsweise, weil was der...
Angeblich sind ja die Verhandlungen sehr, sehr weit fortgeschritten und laufen seit ein paar Monaten, angeblich.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil du deine Kaderplanung im Fußball beginnt ja relativ ums neue Jahr immer rum. Du checkst dann bei den Spielern, wie laufen die Verträge, wer verlängert, wer möchte bleiben, mit was plant der Trainer, planen wir überhaupt noch mit dem Trainer etc. pp. Und Juventus wird sich schon länger mit Motta beschäftigt haben, weil seine Ergebnisse einfach bei Bologna fantastisch sind. Und ich glaube, genau das, diese Qualität auf einen kleinen Club geschafft zu haben in Italien, würde auch funktionieren, dann zu einem größeren Club in Italien zu gehen. Das ist immer so ein kleines Wunder, was irgendwie nur innerhalb der Serie A funktioniert. Aber ich kann es mir einfach sehr, sehr gut vorstellen. Und ich hätte ihn auch sehr gerne bei uns, muss ich auch sagen. Ich kann mir Motta als den Renaissance-Künstler von Juventus einfach gut vorstellen, weil er mit Jungspielern arbeiten kann, davon haben wir genug. Und von daher wäre Motta tatsächlich meine präferierte Wahl und Juventus wird auch nicht nur mit Motta verhandeln, ganz sicher. Die werden mit mehreren Kandidaten verhandeln und am Ende, wenn die Entscheidung zu Allegri gefallen ist, dann einem dieser Leute zusagen, mit dem sie bereits seit Monaten verhandelt haben. Das ist einfach im Fußball so. Du fängst nicht an zu suchen, wenn dein alter Trainer weg ist. Das wäre sehr unprofessionell, gerade bei einem Verein wie Juventus. Das machst du vielleicht in der Kreisliga C, aber ganz sicher nicht beim italienischen Rekordmeister.
Ja, warte. Sag mal, Motta kommt zu Juve. Oft nehmen die Trainer mindestens einen Spieler mit von dem Club, wo sie erfolgreich waren. Wen würdest du nehmen, wenn du dir einen aussuchen könntest, der auch finanziell umsetzbar wäre und ins System passt? Wen würdest du von Bologna nehmen, wo du sagen würdest, Motta, nimm den mit? Wenn du dir einen aussuchst. Oder zwei. Ein oder zwei, suchst du dir aus.
Also erstmal muss man dazu sagen, es werden ja schon Bologna-Spieler mit Juventus in Verbindung gebracht. Ne? Wenn du in die italienischen Gazetten guckst, dann hast du da einfach ein paar Spieler immer drin. Ich glaube, der Name, der für alle am klarsten ist, ist Sirkse. Der einfach eine...
Den hätte ich jetzt nicht am Zettel gehabt.
Tatsächlich?
Den hätte ich nicht am Zettel gehabt, weil das würde einen Vlahovic-Abgang bedeuten.
Nein, glaube ich nicht. Einen Moisken-Abgang würde das bedeuten für mich. Weil Sirkse ist ein Top-Stürmer bei Bologna dieser Saison, aber eben noch nicht auf einem Level, für das Juventus sagt, das ist unser Hauptstürmer in der Serie A oder dann auch noch Champions League. Also dafür hat er dann auch noch nicht genug Erfahrung und auch noch nicht genug Leistung gebracht für Juventus, würde ich behaupten. Weil ich zum Beispiel damals auch für einen großen Fehler gehalten habe, dass Piontek von Genua nach einem erfolgreichen halben Jahr zu Milan gegangen ist. Es war zu früh und er konnte diese Rolle nicht ausfüllen. Dasselbe würde Sirkse bei Juve passieren. Der andere Name, den ich einfach schon immer toll fand, den Spieler, leider auch immer mal wieder von Verletzungen geplagt. Das ist
Ossolini.
Weil auf dem Flügel können wir Ossolini auch sehr, sehr gut gebrauchen. Und das wäre ein Spieler, den möchte ich seit Jahren bei Juve sehen. Könnte allerdings auch so ein Dybala-Fall werden, der einfach immer wieder so verletzt ist, dass er nie sein vollständiges Potenzial entfacht. Aber ich bin bereit, das auszuprobieren, weil Ossolini ist ein geiler Kicker und die Nationalmannschaft braucht...
Ossolini und Ferguson sehe ich irgendwie, sollte Motta kommen.
Ferguson ist, glaube ich, vor der Saison gekommen, ne? Zu Bologna.
Vor zwei Jahren. Ich finde den so geil, den finde ich so geil, Ferguson. Das ist so ein Tier einfach, ehrlich. So ein richtiger Brite einfach, so ein richtiges Viech. Also, dass der sich... Ich meine, ich verfolge die schottische Liga ganz gut wegen Wetten und weil ich mit den Rangers Sympathie habe. Das ist ja echt mit Abstand der beste Liga der schottischen Liga vorher gewesen, der nicht bei den Rangers oder bei Celtic spielt. Und dann geht er zu Bologna und dachte mir, oh, boah, ob der seine Karriere damit nicht ins Sand setzt, und dann startet der da in Italien durch, letzte Saison schon, und legt in der Saison noch einen drauf, wo ich denke, boah, wenn Inter nicht auf der Box-to-Box-Position nicht so überbesetzt wäre, würde ich mir so denken, boah, Alter, der wird auch zu Inter voll geil passen. Oder was sagst du, Björn? So,
dann,
wenn wir kurz abschweifen.
Nimm Ferguson und schmeiß Kostic raus. Ferguson für Kostic.
Nein, absolut, absolut. Also Ferguson würde ich liebend gern bei Inter sehen, aber wie du richtig sagst, wir sind da so, so dicht besetzt und angeblich ja mit einem Zielinski uns auch schon einig. Von dem her, wo soll der spielen? Also, wo soll der spielen?
Naja.
Dann nehme ich ihn. Also, dann nehme ich ihn zu Juve, dann können wir Kostic verkaufen, weil Ferguson ist unter den Top 3 der Vorlagengeber in Italien.
Ja, aber für
Italien
Kostic gibt es keine Kohle.
Das war ja auch der Grund, warum wir damals ein Kostic geholt haben. Doch, ich sehe schon, Kostic kehrt zur Eintracht zurück. Fünf Millionen.
Zack. 5 Millionen.
Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte
schön sagen, dass 5 Millionen für dich keine Kohle sind. Also
ja,
ich hätte gern 5 Millionen.
Wir haben das Jahr 2024 und reden von einem großen Fußballgeschäft. Also.
Werbung.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Excuse me, we have 2024.
Der König von Monopoly.
Davon haben wir auch Geld. Nehmen Sie nur nie an.
Ah.
Ja. Aber Trainer, ja, Björn, hart, Max, offiziell vorgestellt bei Lazio, Signore Tudor. Meinung, Sarri raus, Gott, Tudor rein.
Nicht, also.
Für Tudor ist es ein Upgrade vom Verein, aber schwierige Situation. Aber frage ich mal anders.
Ich finde, der hat sich noch nie wirklich...
Max, an dich, Ist das Rücktritt von Sarri unter der Woche für dich überraschend gewesen oder hatte er sich einfach schon sehr lange angekündigt?
Boah, ich finde es also irgendwie hat man es erwarten können, aber irgendwie auch doch nicht. Also ich eigentlich schon aufgrund der Ergebnisse, weil es ja langsam selbst mit der Europa League für Lazio eng wird. Und das, finde ich, sollte halt schon eigentlich das, also bei dem Kader schon das Ding sein. Also da finde ich das Conference League schon fast zu wenig, Champions League aber schon wieder fast zu viel. Deswegen, ja, mich wundert es nicht, sind wir ehrlich. Also, ja. Nee, wundert mich nicht. Nö, wenn ich so überlege, nee, wundert mich jetzt nicht. Also, dafür ist es auch viel zu desolat, was sie zuletzt gespielt haben, einfach. Also,
nee. Ich halte doch Tudor jetzt nicht für so eine super kreative Lösung. Ich sage es so, wie es ist. Ich sehe den nicht als. Tudor wird, glaube ich, so ein Trainer werden, den man sehr oft noch in der Serie A bei sehr vielen Vereinen sehen wird, der halt immer dann kommt, wenn es gerade irgendwo kacke ist. Weiß ich nicht, da vielleicht kurzzeitig die Kohlen aus dem Feuer holt, aber ich sehe jetzt nicht, dass ein Tudor Lazio die nächsten 4-5 Saisonen trainieren wird. Ich tippe da eher so auf 1,5-2 Saisonen und dann wird wahrscheinlich wieder ein neuer da sein. Ich glaube nicht, dass der jetzt großartigen Umschwung mit sich bringen wird. Ich glaube wirklich nicht.
Nee, also mich würde schon wundern, wenn er über den Sommer hinaus überleben würde bei Lazio. Ich weiß nicht, also ich finde, Tudor hat noch nie irgendwo wirklich überzeugt. Also auch nicht über eine Saison drüber hinaus, wo du sagst, ja Mann, den könnte man sich bei seinem eigenen Club, also jetzt grundsätzlich nicht Inter, sondern so Leute, wo grundsätzlich sagen, boah, das ist ein guter Trainer, den könnte ich mir vorstellen. Nee, also das ist so ein Mitläufer, der schwimmt mal hier, mal da und ja, der wird so rumkreicht.
Aber ein bisschen Serie-A-Erfahrung bringt er ja schon mit. Ja. Stand bei Udine an der Seitenlinie, also das erste Mal in Italien. Dann bei Juventus Co-Trainer gewesen, 2020/21. Ich glaube, das war da unter Pirlo, wenn ich mich nicht irre. 2021 oder Sarri. Da bin ich mir gerade selber unsicher. Auf jeden Fall hat er danach ja noch bei Hellas angeheuert und jetzt zuletzt bis 23 bei Marseille. Wird dann, glaube ich, von Gattuso beurlaubt, beziehungsweise
das hat dann von ihm übernommen. Wenn ich an Gattuso
und jetzt ist er zurück in Italien. Ja, hart, aber puh, also der Name Gattuso ist halt, glaube ich, auch immer ein Verkaufsargument. Ne? Also wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen, nicht jeder Ex-Spieler funktioniert als Trainer. Ein Pirlo kann sich noch machen, ein Gattuso ist, glaube ich, schon verbrannt. Ein Tudor kann sich auch noch machen, Motta schlägt sich gut, ein De Rossi schlägt sich gut. Ja, aber am Ende nicht jeder, ne? Aber könnten alle Ex-Fußballer Trainer werden, da hätten wir einen viel zu groß gefluteten Trainermarkt.
Absolut. Wäre
auch langweilig.
Absolut. Wir dürfen den zweiten Verein aus Mailand nicht ganz unerwähnt lassen. Ich meine, die Jungs haben sich da irgendwie still und heimlich an Juve rangeschlichen, haben die Situation, das Daumen von Juve ausgenutzt und sind jetzt mittlerweile auf Platz 2, 3 Punkte vor Juve, 14 Punkte hinter Inter. Mir fällt schwer, Milan da wirklich einzuschätzen. Vielleicht liegt es auch an meiner natürlich gegebenen schwarz-blauen Interbrille. Ich finde jetzt nicht, dass die wirklich einen überzeugenden Fußball spielen. Aber trotzdem, ich meine, gegen Verona, das war schon ganz okay. Aber trotzdem haben die in letzter Zeit eigentlich recht gut gepunktet und ja, haben aus den letzten 5 Spielen 3 Siege, eine Unentschieden und eine Niederlage mitgenommen. Ich hätte schon spekuliert, dass man vielleicht Pioli nächstes Jahr nicht mehr an der Seitenlinie sieht. So dürfe er da unter Anführungszeichen seinen Arsch doch irgendwie retten, beziehungsweise sein Standing festigen. Wie seht ihr das?
Also wir sollten die Jungs von CSN auf jeden Fall demnächst mal einladen. Sind ja beides Milanista und wir wollten, als wir damals über Pioli geredet haben, sie eher einladen, um zu hören, wie sehr sie ihn gerne weghaben würden.
Jetzt hat sich das Blatt irgendwie um 180 Grad gewendet. Ich glaube, 5 Siege in Folge, wenn man alle Wettbewerbe mit einschließt. Man ist ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Auf die Auslosung kommen wir auch noch später zu sprechen, aber man hat Slavia Prag relativ deutlich mit 4-2 und 3-1 geschlagen. Ich glaube, Milans Problem die ganze Saison schon über und jetzt verbessert, aber immer noch nicht ideal, ist die Abwehr. Man kassiert zu viele Gegentore, weil am Ende des Tages auch 3 Stück gegen Slavia Prag. Auch gegen Hellas konnte man nicht zu null gewinnen. Und ich glaube, wenn es dann eben gegen Gegner geht, die dann doch ein bisschen mehr Paroli bieten, dann reichen ihre Tore nicht aus. Und das waren die Spiele, in denen Milan viele Punkte hat liegen lassen. Und dann relativ zeitgleich mit unserem Erschwachen ist Milan erstarkt, hat das mitgenommen, hat den Flow mitgenommen, ein paar Last-Minute-Tore auch geschossen, was irgendwie dieses Jahr durch die Top-Teams Italiens sich durchzieht, egal ob Inter, Juve oder Milan. Auch ein Jovic war zeitweise ein sehr wichtiger Faktor, hatte seine Momente. Und ja, jetzt steht Milan eben auf Platz 2, keiner weiß so richtig warum. Milanista wissen da vielleicht mehr, von daher sollten wir mal mit den Jungs sprechen, aber ja, letztendlich vor uns geschoben und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so daran lag, dass Milan so unfassbar stark war, hat auch viel damit zu tun, dass die Konkurrenz viel gepatzt hat, uns da mal eingeschlossen. Nichtsdestotrotz 2. Platz und nächstes Jahr vermutlich in der Champions League. Und ich glaube, das war auch vor der Saison für jeden Milanista auch das Ziel. Und von daher kann man aktuell von einer erfolgreichen Saison sprechen, die viele Tiefen hatte, aber aktuell eben auch viele Höhen.
Ja, ich finde halt auch, dass halt die ganzen Gegner, die sie halt zuletzt hatten, wenn es halt in Anführungsstrichen anspruchsvollere Gegner waren, wie Lazio oder so, die halt dann selber in der Krise waren, wo Milan halt bei denen gewonnen hat und die anderen Teams mal dann eher so die kleinere Sparte, was sie alles zuletzt gewonnen haben. Wie du schon gesagt hast, ja, selbst gegen so ja maximal europäisches Mittelmaß wie Slavia Prag kassierst du halt zu Hause, musst du wohlgemerkt, 2 Hütten. Und ja, wohlgemerkt war Slavia Prag da auch in Unterzahl, wo sie die 2 Buden gemacht haben.
Nein, die eine.
Und auch...
Du vermischt das. Also das war das in Prag, war Slavia in Unterzahl, ziemlich früh im Spiel schon. Und das ist, glaube ich, 1-3
aus dem Spiel. Zu Hause auch. Und zu Hause, also Milan, als Milan zu Hause gespielt hat,
das stimmt.
War Prag auch schon direkt.
Ja, ist richtig.
Ich gucke nach ab der 26. in Unterzahl. Wie gesagt, was ich hinaus will, dass halt die Abwehr wirklich nicht sattelfest ist, wenn es gegen die Kleinen geht. Oder mittelgroßen Teams geht, kassierst halt 1 oder 2, machst aber halt selber deine 3, sodass du halt gewinnst. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann im Derby aussieht, wenn es halt gegen uns geht. Das ist mal wieder eine andere Hausnummer, wie die letzten Ergebnisse ausgehen, wissen wir. Und wie es halt gegen die anderen Großen aussieht, wird sich dann auch noch zeigen. Aber wie gesagt, Milan macht seine Hausaufgaben, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du halt mit deinen Hausaufgaben 3 Punkte holst, egal wie, dann stehst halt jetzt aktuell da, wo du stehst und quasi die Besten vom Rest. Und ja, zwischendrin sah es ja wirklich so aus, als ob Milan vielleicht auch um Platz 4 strugglen könnte. Gut, da haben sie jetzt noch den 2. Joker mit der Champions League, mit der Europa League für die Champions League Quali als Sieger theoretisch, aber
das so wie Milan jetzt Champions drauf ist aktuell, League gehört ihnen, der Abstand zu der Roma ist einfach zu groß. Ich mache mir da auch um Juve keine Sorgen. Also ich glaube, Juve hat 8 Punkte auf die Roma. Da mache ich mir wirklich, da mache ich mir keine Sorgen mehr.
Das sind 3 Spiele. Wir haben noch ein bisschen zu gehen. Aber ja, ich finde es auch spannend. Prag in beiden Spielen.
Ja,
ja.
8-11.
In Unterzahl. Dann, also ich habe jetzt hier das 3-1 aus dem Rückspiel einmal vor mir liegen, macht Milan bis zur Halbzeit dann auch 3-0, da darfst du auch keinen mehr kassieren eigentlich, da muss
Slavia
nix genug sein, das auch so nach Hause zu bringen, und Slavia trifft dann nochmal kurz vor Schluss, also das sind so Dinge, das
aber die waren auch richtig stark, die waren in Unterzahl richtig stark, die haben dann teilweise wirklich Milan, ich will nicht sagen die Wand gespielt, aber die haben denen richtig Probleme gemacht und das in Unterzahl ab, weiß ich nicht, an der 20. Minute oder so, genau. Und da,
20. Minute, ja, das darf dir nicht passieren und andere Mannschaften nutzen das noch mal mehr aus als ein Slavia Prag. Und das ist der Grund, warum Milan eben auch so lange nicht mehr um die Meisterschaft in Italien mitgespielt hat. Das haben dann Mannschaften wie Juve und Inter besser gemacht. Gut, bei Juve ist der Einbruch jetzt gekommen, damit hat sich's auch erledigt. Aber im Großen und Ganzen ist es ja aber auch mal wieder ganz schön zu sehen, dass die traditionellen drei Mannschaften wieder oben stehen und es ein kleiner Dreikampf wieder wird. Zwischendurch waren wir uns mit einem Zweikampf sehr einig. Jetzt ist es eher ein Einkampf für euch. Aber meine Hoffnung ist, dass ihr nicht auf die 102-Punkte-Marke kommt von uns, 2013-14 aufgestellt. Ihr müsstet noch zweimal patzen, rechnerisch, damit ihr sie nicht hinkriegt. Ihr spielt nochmal gegen Lazio und ihr spielt nochmal gegen Milan. Vor der Saison hätte ich gesagt, das sind Spiele, wo ihr Punkte zu 60%, 70% liegen lasst. Das aktuelle Lazio, das aktuelle Milan, sage ich, okay, es sind vielleicht 40%, dass ihr da Punkte liegen lasst. Ich hoffe natürlich trotzdem drauf, weil reicht ja schon, dass ihr Meister werdet, reicht ja schon, dass ihr einen zweiten Stern kriegt. Irgendwann ist auch mal genug. Und genau, dann belassen wir es doch einfach.
Wo Inter definitiv Punkte liegen hat lassen, ist im internationalen Geschäft. Und bevor wir uns über das unterhalten, machen wir eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Ja, Satz mit X, das war wohl nix. Der Max hat zwar prophezeit, Atletico ist schwach und Inter ist zu, weiß ich nicht, wie viele Nullen und welche Prozentwerte du da mir geschrieben hast, Inter ist zu 10.000% durch und was weiß ich. Leider Gottes ist das
schon mal so ein schlechtes Zeichen.
Doch ein bisschen anders gekommen und ich muss fairerweise sagen, wenn ich mir vor allem das Spiel in Madrid anschaue, nicht ganz unverdient. Ich habe da Atletico als stärkeres Team gesehen. Wo Inter dann auf einmal wieder stark und Kräfte gehabt hat, war dann definitiv in der Verlängerung. Also von der 90. bis zur 120. hat das Inter sehr, sehr gut gemacht und habe es halt auch als stärkeres Team gesehen. Vielleicht haben sie selber gewusst, dass im Elfmeterschießen ziemlich beschissen sind und deswegen müssen sie so irgendwie lösen. Haben sie ja dann leider nicht geschafft. Dementsprechend ist auch meiner Meinung nach Atletico verdient weitergekommen.
Max, du bist der andere Interista mit Atletico.
Was ich ja faszinierend fand, echt, dass wirklich Lautaro zum Elferschießen angetreten ist. Also, ich meine, gut, Kapitän der Mannschaft und so weiter und dann auch noch gefühlt so einen wichtigen, gut, kann man immer sagen, sind die Elfer am Anfang wichtiger, damit du nicht in Rückstand bist, oder ist eher der vierte, fünfte wichtiger? Aber ich fand es echt bemerkenswert, dass der wirklich, klar, als Kapitän du musstest und du bist Stürmer, aber ich weiß nicht, also von den letzten 5 Elfern hat er 4 verschossen oder so, irgendwie sowas, ne? Der hat doch nicht 2 oder 3 hat er versenkt davon. Dass ich mir denke, wie kann der wirklich doch noch im Elfmeterschießen antreten? Und das war ja wirklich, also der Balljunge sucht den Ball wahrscheinlich heute noch immer, wo der hingegangen ist. Also ich dachte mir echt, tritt er jetzt ernsthaft an zum Elfmeterschießen? Das kann doch nicht der Ernst sein. Nachdem der so, ohne Witz, das ist für mich der schlechteste Elfmeterschütze, den ich, seit ich Fußball gucke, je gesehen habe.
Also, hast du nicht Sasa 2016 das, gesehen?
Der Kontrast.
Gegen Deutschland?
Ja, natürlich, aber...
Das war der schlechteste Elfmeter, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Vielleicht noch getoppt 2 Minuten später von Pelle.
Nein, ich meine, der schlechteste Elferschütze grundsätzlich. Also, wie kannst du grundsätzlich so ein geiler Stürmer sein, aber Kopf. Als Elferschütze
Kopf.
Es so ganz hart verkacken? Einfach. Also, das fand ich echt, naja, das fand ich echt bemerkenswert. Also, wenn ich in Zagi gewesen wäre, ich hätte ihn nicht hingestellt. Das Risiko, dass er wieder verscheißt, viel zu hoch. Gut, im WM-Finale hat er irgendwie, weiß er wahrscheinlich heute noch nicht, wie er den reingekriegt hat, aber das fand ich echt bemerkenswert. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Atletico zum Spiel selber, dass die so quasi gut spielen, so hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte echt gedacht, mit der Abwehr, dass der Inter viel abgewichster ist und das viel besser hinkriegt und dass vor allem Atletico gefühlt nicht 90 Minuten versucht, Druck zu machen, sondern irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt, dann haben sie ihr Tor und dann geht's, dann geht es irgendwie weiter. Aber das war ja wirklich auf Messers Schneider. Hätte Thuram den reingemacht, wäre die Messe gelesen. Und dann in der 93. jagt Riquelme am 5, am Elfmeterpunkt das Ding drüber, wo du dir auch denkst, wie kriegst du den drüber? Und bei Thuram denkst du dir davor auch, wie kriegst du den drüber? Also es war wirklich verrückt.
Ich glaube, der fünfte Elfmeter ist auch immer eine Charakterfrage. Also ein Cristiano Ronaldo schießt immer den fünften Elfmeter, weil es einfach eine Ansage ist, zu sagen, ich schieße den letzten, ich mache die Entscheidung, egal in welche Richtung. Aber ja, in dem Fall, Lautaro, als er angetreten ist, hat sich tatsächlich auch im Gefühl, dass er den nicht machen wird. Und so ist es dann ja auch tatsächlich gekommen. Und mich hat es nicht verwundert, dass er ihn verschossen hat. Aber dass ihr drei Stück verschießt von fünf, das ist Kopf. Weil auch ein Alexis Sanchez eigentlich ein rechtssicherer Elfmeterschütze ist. Und so ist aber halt Fußball, ne? Dann spielst du in einem vollen Metropolitaner da in Madrid, Hexenkessel, bist am Ende auch nur ein Mensch, musst aus 11 Metern eigentlich nur ein Stück Plastik in ein Stück Stoff schießen, aber da gehen dir 1000 Gedanken durch das Hirn. Und das ist letztendlich, wie jedes Elfmeterschießen entschieden wird. Und in dem Fall habt ihr den kürzeren gezogen. Ich fand es eher spannend, dass Atletico so spät noch zum Ausgleich gekommen ist. Ihr seid in Führung gegangen, das war für mich so okay. 2-0 ist eine Ansage. Atletico spielt zwar zu Hause, aber 2 Tore. Sie sind ja jetzt einfach nicht dafür bekannt, viel nach vorne offensiv zu machen. Und ihr seid dafür bekannt, eigentlich hinten sehr stabil zu stehen. Ein Jan Sommer, der einfach mehr weiße Westen gesammelt hat als jeder Aushilfskellner. Und von daher so spät noch dann den Treffer von Atletico zu sehen, war in meinem Gefühl auch schon okay. Ich glaube, da ist jetzt einfach psychologisch der Vorteil bei Atletico. Und wenn es dann ins Elfmeterschießen geht, wo Psyche einfach 90% Minimum für mich ausmachen, weil kicken können sie alle und einen Ball aus Elfmetern kann jeder von denen reinschießen, der Rest ist einfach nur Kopf. Das spielt alles damit rein und am Ende gewinnt Atletico und ihr scheidet aus.
Ich hätte mir ja ums Verrecken nicht denken können, dass Atletico ein Elfmeterschießen gewinnt, weil ich glaube, das letzte Elfmeterschießen, was die gewonnen haben, war Achtelfinale 2016 gegen Eindhoven und danach alle Elfmeterschießen verkackt. Finale 16 Real, Supercoppa, Finale 16 Real, alles mögliche an Elferschießen, was danach kam. Und auch in der Liga gefühlt jeden zweiten Elfmeter am Verkacken. Und ums Verrecken hätte ich nicht gedacht und dachte mir, okay, gut, das verkacken die so hart. Vor allem, du hast einen Hackern, der zu 1000% dich trifft. Und ich dachte mal, gut, ja, da ja auch, also das war krass. Also das ist für mich, weißt du hast den besten Elferschützen der Welt, meiner Meinung nach, in deinem Team und du hast gleichzeitig den schlechtesten in deinem Team. Also das ist krass. Also mit was für einer Überzeugung der den reingeknallt hat. Ja, leck mich am Arsch, ey. Aber gut.
Zu Lautaros Elfmeter ganz kurz, da hat man im Nachhinein gesehen, warum der eigentlich wirklich im dritten Stock gelandet ist. Und zwar, als er mit seinem linken Fuß, mit seinem Standfuß neben den Ball getreten ist, ist der Ball leicht abgehoben. Und dementsprechend hat er ihm, jeder, der schon mal gegen einen Ball getreten hat, weiß, wenn der Ball fest auf der Wiese liegt oder auch wenn der nur 3 Millimeter abhebt, das macht immens viel aus, vor allem wenn du ihn wuchtig treffen möchtest. Dementsprechend ist er auch wirklich irgendwo gelandet. Aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass dein Klassen antritt, da habe ich mir zumindest noch gedacht, bei dem ist eh schon wurscht, vielleicht ist das noch ein sichererer Schütze, weil der eigentlich, so hart, dass es jetzt klingt, jetzt nicht so viel zum Verlieren hat in seiner Karriere, der weiß ganz genau, der ist nächste Saison wieder weg, den wird Inter sicherlich nicht weiterhin leihen oder verpflichten. Aber auch die ganze Körpersprache hat mir eigentlich nicht gepasst. Da hat mir einer Cherby eigentlich sehr gut gefallen, der den einfach mit 120 km/h irgendwie da reingeschossen hat und nicht halb hoch links mittig wie ein Sanchez oder ein Klaassen, wo ich mir denke, habt ihr so wenig Spielwitz, dass ihr den dass er dann Zwischenschritt macht, dass er den Tormann vielleicht irgendwie in eine falsche Ecke schickt oder so. Das war so schlampig, so emotionslos. Ja, und Lauti wollte ihn halt Vollgas reinknallen und dadurch, dass er mit linken Fuß viel zu weit neben dem Ball oder viel zu fest neben dem Ball auftritt, sodass er in die Höhe springt, gut, dann weiß er nicht, was er da...
Ja, aber das ist auch eine gängige Methode tatsächlich. Also wenn du dir die Elfmeter von Cristiano Ronaldo anguckst, der macht das ja ganz bewusst. Der hebt den Ball mit seinem Standbein immer kurz vorm Ausführen an und trifft ihn dann genau so. Also einem Profispieler wird genau das bewusst sein, dass der Ball da hochspringen kann, wenn du den Fuß zu nah dran hast. Und dann muss Lautaro da einfach eine sichere Variante wählen, weil...
Ja, er der unsicherste Schütze von allem
nimmt die komplizierteste
Variante. Genau. Dann nimm einen halben Schritt Anlauf.
Exakt, genau.
Nimm einen halben Schritt Anlauf und hau den Ball in eine Ecke. Mehr erwarten wir ja nicht. Aber hau nicht 7 Meter über die Latte. Also Wahnsinn. Und ich habe jedes Mal Bauch, wie wenn der zum Elfer antritt. Aber bei dem Finale, nachdem der Klaassen und der Sanchez schon drauf haben gesagt, so, jetzt passt. Ich habe mein Bier ausgetrunken, habe die Rechnung bezahlt und bin nach Hause gegangen. Irre. Ah, ja.
Aber irgendwie, machen wir weiter. Ihr raus, Lazio raus, darüber sprachen wir letzte Folge. Und Napoli raus, somit der dritte und letzte italienische Vertreter in der UEFA Champions League für diese Saison. Letztes Jahr, und da... Habe ich ein sehr schönes Interview von Del Piero, der, ich glaube, bei Paramount Plus als Experte und Sky als Experte arbeitet. Er hatte es, glaube ich, bei Paramount gesagt, wir haben letztes Jahr 3 italienische Mannschaften im Halbfinale der Champions League gehabt. Wir haben währenddessen auch... 1 oder 2 Italiener noch in der Europa League gehabt. Wir hatten die Roma dann ja auch im Europa League Finale.
Fiorentina Conference League.
Das war für den italienischen Fußball, genau, die Fiorentina noch im Finale der Conference League. Am Ende kam für niemanden ein Titel bei raus, alle 3 Finals verloren, aber für den italienischen Fußball war es einfach wirklich eine unfassbare Leistung, eine unfassbare Saison, dass man europäisch wieder so gut konkurrieren konnte. Und ein Napoli ist nicht mehr das, was es letztes Jahr war. Und gut, Inter scheidet im Elfmeterschießen aus und Lazio ist einfach auch kein Team, was Italien in Europa Ruhm und Ehre erbringt. Von daher war es dieses Jahr einfach ein bisschen anders. Und jetzt steht man mit keinem italienischen Vertreter mehr da. Man hat erst das Achtelfinale gespielt. Das ist natürlich für den italienischen Fußball auch wieder ein Rückschlag. Aber zeigt halt auch, dass wir halt auch alle noch einen sehr langen Weg zu gehen haben, bis das wieder normal ist. Und letztes Jahr einfach eher die Ausnahme war. In der Europa League sieht es dann ja wieder ein bisschen besser aus mit der Roma und Milan. Jetzt treffen sie aufeinander. Das heißt, einer ist dann auch schon wieder raus. Leider, der andere ist auf jeden Fall schon mal weiter. Im Halbfinale dann. Das ist ja schon mal ein kleiner schwacher Trost mit italienischer Brille. Und Fiorentina ist in der Conference League weiter dabei. Und Napoli hat von Barca einfach die Grenzen.
Atalanta ist auch noch dabei, aber die haben halt Liverpool. Also.
Und Atalanta ist auch noch dabei in der Europa League. Entschuldigung, das wollte ich nicht unterschlagen. Also wir sind halt jetzt wieder eher in der Europa League vertreten als in der Champions League und das ist natürlich nicht unser Anspruch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass alle italienischen Teams, die noch in der Europa- und Conference League drin sind, auch gute Chancen auf den Titel haben. Weil, man muss es leider sagen, das ist leider aktuell eher unser Metier. Und bis die Mannschaften wie Inter, wie Juventus, Milan wieder stark genug sind, dass sie europäisch konkurrieren können, müssen wir uns einfach wieder mit Europa League und Conference League K.O.-Spielen zufrieden geben. Und ich hoffe, dass es möglichst schnell auch wieder in der Champions League im Halbfinale italienische Mannschaften gibt und nicht alle im Achtelfinale ausscheiden. Bei Lazio war es nicht so die Überraschung, gerade mit Gegner Bayern. Napoli darf es gegen Barca auch passieren und am Ende Inter gegen Atletico im Elfmeterschießen. Nichts, wo man jetzt sagt, Italien hätte sich blamiert, aber wir haben uns halt auch nicht durchsetzen können und damit ist das Kapitel Europa, zumindest was die Champions League angeht, für uns auch schon wieder geschlossen.
So ist es. Ich drücke trotzdem jeden italienischen Frage, Verein in der Europa League auf jeden Fall die Daumen. Auch dem Kasai aus Mailand. Atalanta sowieso.
Mailand oder Rom?
Ja, natürlich sage ich dann die Roma.
Wer setzt sich durch?
Also so fair muss ich.
Nicht, was du möchtest, Björn. Das, was du glaubst.
Ich glaube, die Roma macht das.
Und da überlegt er.
Ich traue es der Roma zu, weil Brighton war ein krasser Auftritt. Also Brighton musste mal so 4-0 in Rom auseinandernehmen. Das ist sehr, sehr souverän gewesen. Aber ja.
Das stimmt. Ja, stimme ich auch mit überein. Aber ich glaube, im landesinterne Duelle kannst du ganz schwer bewerten europäisch. Es war ja auch bei Milan gegen Inter letztes Jahr in der Champions League so. Es wird jetzt bei Roma gegen Milan in der Euroleague dieses Jahr auch so sein. Aber meine Hottech-Frage an euch. In welchem Jahr gewinnt wieder ein italienischer Verein die Champions League? Einfach mal jetzt sagen. In diesem Podcast habt ihr es dann zuerst gehört,
Leute. Jahr oder Jahrzehnt.
Max, fang an. Max?
2027.
Und wer?
2027. Ja, wer wohl?
Sassuolo.
Inter natürlich.
Björn, dein Take?
ganz schwer zu sagen.
Sampdoria ist wieder da.
Ich gehe schon mit Max, dass ich Inter da auf jeden Fall den Titel am ersten zutraue. Aber dann muss man auch schauen, was aus dem Projekt, aus den finanziellen Mitteln, der die nächsten Jahre rausschaut. Ich sage es euch ganz ehrlich, es würde mich freuen, wenn das Ganze noch vor 2030 stattfindet. Aber ob das 27 schon sein wird, schauen wir mal.
Boah, 2030 bin ich dann auch schon 30. Und
ja, du altes Sau, ey.
Davor war, ich glaube, der letzte italienische Verein war dann ja, wart ihr 2010, ne? Dann legen exakt 20 Jahre dazwischen. Auch mal eine Ansage. Also, ich hoffe, dass es früher passiert. Die größten Chancen haben die italienischen Teams, die jetzt gerade performen. Das seid natürlich ihr. Durch den neuen Champions League-Modus ab der nächsten Saison kann es aber tatsächlich auch jeder andere Vertreter sein. Ich bin gespannt, wie das läuft. Wir wollten alle nicht die Super League, jetzt haben wir sie. Nur, dass sie offiziell vorher UEFA heißt und sich weiterhin Champions League nennt. Aber vom Modus her und Verteilungsschlüssel ist es de facto eigentlich auch eine Super League. Und die Club-WM auch auf 32 Teilnehmer ab 2025 aufgestockt. Dank des Ausscheidens vom SSC Neapel und von euch, obwohl das nicht mehr relevant für uns war, werden Inter und Juve die italienischen Teams sein, die das Land bei der Club-WM 2025 vertreten werden. Das hatte mit UEFA-Koeffizienten und Punkten zu tun. Hätte Napoli und Inter sich durchgesetzt jetzt im Achtelfinale, dann wären es die beiden Teams gewesen, die auch bei der Club-WM gekommen wären. Da Napoli es nicht geschafft hat und Inter ja auch nicht, sind es jetzt Inter und Juve. Bin ich dann auch mal gespannt, wie das läuft. Aber 2025 ist noch ein bisschen hin und dann bin ich auch schon ein alter Sack. Und von daher reden wir dann drüber, wenn es soweit ist, würde ich sagen.
So machen wir das. Wir machen noch mal eine ganz kurze Pause und dann reden wir noch einmal über die Nationalmannschaft.
Werbung.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.
Werbung Ende.
Ja, Italien fliegt nach Südamerika, um ein bisschen Fußball zu spielen.
Falsch.
Jetzt kommt die
Italien fliegt in die USA, um gegen Südamerikaner zu spielen.
Stimmt. stimmt natürlich. Die kommenden Gegner sind Venezuela und Ecuador. Ja, klassische Länderspielpause und dann noch dazu solche Teams macht, glaube ich, eher weniger Spaß. Was aktuell auch, ich muss so sagen, wie es weniger Spaß macht, ist der erste Blick auf das Nationalteam von Italien. Ich sehe das sehr, sehr kritisch und denke mal, wenn das im Sommer klappen soll, mit irgendwelchen großartigen Weiterkommen, vielleicht sogar mit einem EM-Titel, dann muss der eine oder andere Spieler über sich hinauswachsen. Das kann passieren.
Ja.
Das kann passieren. Da würde zum Beispiel mir ein Orsolini sofort einfallen. Irgendwie weiß ich nicht, traue ich dem zu, dass der bei der EM komplett zerlegt. Fratesi würde das auf jeden Fall zutrauen. Vielleicht macht es noch einmal eine Bonaventura auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lorenzo Lucca in dieser Nationalmannschaft sehe, ein Spieler von Udine, der diese Saison 7 Tore geschossen hat. Entschuldigung, Pisa.
Italien hat ein Stürmerproblem. Du weißt es, Italien hat ein Stürmerproblem, ist ja nichts Neues. Ich finde es okay, dass man da ein bisschen ausprobiert, weil wenn die Stürmer, die ihn im Verein schon treffen, nicht in der Nationalmannschaft treffen, vielleicht ist es ja andersrum. Weißt du, triffst du nur 7 Mal in deinem Verein, aber bombst vielleicht in der Nationalmannschaft alles weg. So ein bisschen Reverse Immobile. Ja. Ich würde es nehmen. Aber lass uns mal den Kader kurz durchgehen. Ich fände es mal ganz spannend. Ich hatte das gesehen, gerade als es um den deutschen Kader ging, der ja schon feststeht für die EM, steht der italienische ja noch nicht fest. Man hat ja noch die beiden Testspiele, danach wird er erst bekannt gegeben. Ich würde den gern einmal mit euch durchgehen. Die Positionen, die für uns klar sind, müssen wir nicht weiter diskutieren. Die, wo ihr irgendwie was zu sagen habt, können wir ja kurz besprechen. Ich würde einmal kurz bei den Torhütern anfangen. Carnesecchi, Donnarumma, Meret und Vicario. 4 Torhüter, einer wird vermutlich noch aus dem Kader aussortiert. Irgendwelche Überraschungen?
Das ist ein Luxusproblem. Donnarumma absolut. Ist Weltklasse. Vicario, Italien. Mega. Spielt bei Tottenham eine Bombensaison. Und dann Meret kannst du auch noch immer reinstellen. Carnesecchi ist meiner Meinung nach zu unsicher. Aber ein riesiges Talent, aber noch zu unsicher.
Wenn ihr einen raussetzen würdet im Kader von den drei, also wenn 3 Keeper dabei sind, wen würdet ihr rausnehmen?
Carnesecchi. Ich würde Carnesecchi rausnehmen.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, weil einer musste noch gehen.
Ich würde Meret rausnehmen. Echt? Okay. Ich würde Carnesecchi deswegen nehmen, damit er die Erfahrung vom Turnier mitnimmt, auch wenn er vielleicht nicht spielt, weil der kann sich noch entwickeln, bei Meret jetzt eher nicht so. Ist meine Meinung.
Gehe ich mit Max. Ich finde, Meret spielt einfach nicht die stärkste Saison gerade. Also ist ein guter Keeper. Napoli spielt aber einfach nicht die stärkste Saison. Liegt unter anderem ja auch an ihm. Er ist einfach auch der Torhüter des Teams. Carnesecchi spielt eine sehr, sehr starke Saison. Ich finde, das muss belohnt werden. Und den Jungen mit in den Kader zu nehmen und als dritten Keeper mitreisen zu lassen, ist eine Art der Belohnung, finde ich, die er sich verdient hat. Ab nächsten Jahr steht er auch eventuell bei Juventus zwischen den Pfosten. Heiß gehandelter Kandidat für die Nachfolge von Szczęsny. Und ich würde einfach nach dem Prinzip gehen, wer dieses Jahr performt hat und wer nicht. Donnarumma ist ja so oder so gesetzt. Aber da sehe ich Carnesecchi vor Meret. Und Vicario hat seine Sache dieses Jahr auch gut gemacht. Und von daher würde ich mit Carnesecchi, Donnarumma und Vicario gehen.
Meret, weil großer Club und auch sonst lange dabei gewesen, hätte ich sogar Di Trigorio Meret vorgezogen. Von der Leistung der Saison her. Wenn man jetzt nur die Leistung pauschal einfach nimmt, ohne jetzt
hat der Max vollkommen recht.
Wie lange er bei der Nationalmannschaft schon dabei ist, ja, hätte ich absolut. Sogar
Monsters. Ist sicherlich mitunter einer der besten Torhüter aktuell in der Liga.
Aber dann gibt es da ja soweit keine großen Überraschungen. Italien ja immer auf der Torwartposition mit einem Luxusproblem, selbst nach der Ära Buffon. Kommen wir zu den Verteidigern. Da steht natürlich noch Acerbi drin, der ist jetzt ersetzt worden durch den Rassismus-Eklat von Mancini. Dann haben wir noch Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Damian Di Lorenzo, Di Marco, Scalvini und Udogi. Viele Interisti in der Abwehr, hatten wir ja schon drüber gesprochen, macht ja Sinn, sind eingespielt, stellen
ich weiß gar nicht, die beste oder einer der besten Verteidigungen dieser Saison. Macht grundsätzlich Sinn. Ist es nicht Bonucci, Chiellini, Barzagli von früher, aber es ist eine solide Abwehr, die für mich immer noch viele Unsicherheiten aufweist durch Spieler wie Di Lorenzo, der sich, finde ich, immer mal wieder mit falschen Entscheidungen zeigt im Zweikampf, Lücken reißt. Nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei Napoli, auch zuletzt. Kleiner Unsicherheitsfaktor, aber Damian, Di Marco, das sind Bastoni, alles Spieler, auf die man sich da hinten grundsätzlich verlassen kann und das Beste sind, was Italien momentan aufzubieten hat. Gibt es da einen Namen, der euch nicht passt, beziehungsweise einer, der euch fehlt?
Also ich bin prinzipiell kein Mancini-Fan. Das Ding ist, du brauchst halt wirkliche Innenverteidiger. Da haben wir eben mit einem Bastoni, Scalvini und Buongiorno nur drei Stück. Wobei du könntest theoretisch auch einen Darmian da hinstellen. Aber ich bin absolut kein Mancini-Fan, der jetzt für Acerbi nachgerückt ist. Und das ist weder menschlich noch spielerisch, bin ich irgendwie von dem überzeugt.
Ich hätte auch gerne einen anderen da gesehen. Welcher das ist, sag ich gleich. Max, dein Take?
Da stimme ich Björn schon zu. Ich bin jetzt auch kein Mancini-Fan. Aber wen Keiner hätte ich uns. Jetzt statt ja, aber wen hätte ich jetzt oder wen hättet ihr statt Mancini als Acerbi-Ersatz mitgenommen? Das ist halt auch wieder die Frage. Da wird mir jetzt pauschal jetzt direkt keiner groß einfallen. Ich sag mal.
Mir schon. Und zwar der zweite Juventino in der Abwehr, das wäre für mich Gatti gewesen. Weil Gatti ist klassisches Kampfschwein.
Stimmt.
Und das ist ein Spielertyp, den du echt gebrauchen kannst in gewissen Situationen, wenn es drauf ankommt.
Stimmt.
Und
warum ist er nicht
ich finde
dabei?
Auch, dass er sich verdient hätte.
Weil Gatti ein Kampfschwein Stimmt. ist, aber Gatti halt einfach, und das sage ich jetzt nicht, weil er bei Juventus spielt, aber Gatti ist einfach, so blöd das klingt, jetzt kein Fußballer. Er ist halt extrem hölzern, hat wirklich ein Gelenke wie Pinocchio, schaut das oft aus. Also ein feines Füßchen ist was ganz was anderes. Und deswegen, das ist gleich der Beweggrund, warum Spalletti kein Freund von ihm ist. Weil da hast
ganz schön große Worte über den Siegtorschützen von euch im Duell gegen uns.
Ja.
Nein, also weiß ich jetzt nicht. Ich finde,
das ist der Grund, dass das falsche Tor trifft.
Ja, aber weiß ich jetzt nicht. Also Gatti hätte es für mich ja, mehr verdient gehabt.
Mehr als Mancini. Ich würde noch mehr als Mancini nehmen, weil er einfach eine Kampfsau ist. Und der war jetzt, muss man ganz ehrlicherweise sagen, gegen Genua war er sicherlich der Torgefährlichste für Juve. Und bei dem desolaten Sturm von Italien wäre vielleicht sogar Gatti der Torgefährlichste.
Der taucht immer wieder gefährlich auf in den Räumen, muss man ja sagen. Also das ist ja auch schon kein Zufall, dass er immer wieder dahin geschickt wird. Ich kann es mir nur so erklären, dass Spalletti noch mal ein bisschen probieren will. Ich denke, wir werden ein paar Namen in den Testspielen sehen, die wir noch nicht so oft in Blau haben auflaufen sehen, bevor dann der tatsächliche Kader kommt. Aber dass Gatti hier nicht mit drin ist, ist für mich ein Anzeichen, dass das am Ende auch im endgültigen Aufgebot nicht sein könnte. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat man damit schon die wichtigsten Spieler abgedeckt in Italien. Und von daher passt das bis auf Gatti und Mancini für mich auch. Mittelfeld, Nicolo Barella, Bonaventura, Floruso. Schwieriger Name. Sagt mir im ersten Moment auch nichts, gerade wenn wir über einen möglichen EM-Kader reden. Fratesi, Jorginho, Locatelli und Pellegrini, gerade bei den letzten vier sind das gleich unsere gesetzten Mittelfeldspieler mit Barella zusammen. Meinung dazu?
Ich sehe da großen Handlungsbedarf im defensiven Mittelfeld, weil Jorginho ist nicht mehr der, der er mal war. Und ein Locatelli, ich weiß auch nicht, warum der noch immer 33 Millionen Marktwert hat, weil der ist maximal Mittelklasse. Und da sehe ich eher gesagt, also wenn man da wirklich mit einem klassischen defensiven Mittelfeld spielen, wird es schwer, weil ich die beiden als sicherlich am schwächsten sehe.
Bayer, ich finde, dass Locatelli eher offensiv mehr seine Stärken hat als in der Defensive. Also den als Defensiven einzusetzen, fände ich eh schon eher risky, unabhängig, dass er nicht wirklich in Form ist. Aber ja, bei Jorginho habe ich mir auch schon immer gedacht, so der baut irgendwie auch immer mehr ab. Und ja,
der ist aber erst 32, gefühlt ist der 38, der ist erst 32.
Ja. Oh Gott, ey. Aber gut, echt, es ist schwierig. Also Luxusproblem ist was anderes. Aber ja, ist immer die Frage, was willst du nehmen? Das ist das Gleiche wie im Sturm. Also man kann sich's ja immer schön reden und sagen, ah ja, komm, jetzt nimm mal den jungen Luca mit, aus ihm wird was. Naja, also wirklich überzeugt, wo du sagst, der hat Zukunft, war jetzt auch bisher noch nicht. Also, weißt du, von der zweiten Liga zu Ajax, sich nicht durchgesetzt in der holländischen Gurkenliga. Naja, und jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, also ich denke da öfters drüber nach, aber irgendwie kommst du auch auf keinen grünen Zweig, irgendwie, wo du sagst, so, das sind die Spiele, die würde ich jetzt noch mit dazu nehmen, die reißen das Blatt, obwohl du nicht der Trainer von der Nationalmannschaft bist, eher so Fußballmanager-mäßig, aber ist schwierig, also. Oder habt ihr da jetzt irgendwie so, wo ihr sagt persönlich, ich verstehe nicht, warum der Spieler nicht dabei ist? Gibt's da einen, wo ihr sagt?
Jetzt noch einen Brian Cristante gesehen, eigentlich im Aufgebot. Man hätte auch noch mal über einen Zaniolo reden können, aber ich finde, da passt es auch, dass er jetzt nicht nominiert wurde.
Der ist dabei. Ich glaube, der ist dabei, ein Zaniolo.
Ah ja, stimmt, genau. Sorry, Zaniolo ist drin, aber nicht unter Mittelfeldspielern, sondern für den Sturm. Ich glaube, das erklärt auch schon unsere Misere, die wir gleich besprechen müssen. Genau, aber ein Brian Cristante wäre so ein Name, der mir jetzt noch eingefallen wäre. Gerade ich muss ja auch irgendwie nochmal berücksichtigt werden, aber mit Folo Runso von Hellas haben wir da einen ganz wilden Kandidaten auf jeden Fall mal mit dabei. 26 Jahre jung.
Stimmt, von Hellas ist der. Ich dachte mir irgendwo erkenne ich den Namen noch. Stimmt, von Hellas ist der.
Sehr gut, jetzt wo du es sagst. In Rom geboren, von Napoli ausgeliehen.
Aber
das ist der junge Mann.
Ich hätte auf jeden Fall einen Politano mitgenommen, vor allem statt an Zaniolo.
Ein Politano, ja. Und damit leiteten wir eigentlich auch schon in die Stürmer dann ein, weil da findet man einen Zaniolo. Man findet auch einen Zaccagni, Retegui, Raspadori, Orsolini, Luca und Chiesa. Man findet keinen Scamacca, man findet keinen El Shaarawy. Die Namen sind nicht vertreten. Und Björn, du schüttelst schon den Kopf. War es der Name Luca, der das Kopfschütteln hervorruft, oder welcher war
es? Es sind alle, bis auf Orsolini, die mal irgendwie, die mich ein bisschen traurig machen. Es ist okay, Chiesa und Orsolini. Aber auch ein Retegui, auch wenn er da jetzt so gehypt wurde, im Endeffekt sind wir sich ehrlich, so top ist seine Saison jetzt auch nicht. Und wenn er am Anfang der Saison das Tor getroffen hat, jetzt trifft das nicht mehr. Es ist halt einfach, wir reden da von einem italienischen Nationalteam. Und wenn man jetzt Chiesa außen vor lässt, auch Orsolini, das sind alles maximale Mittelklasse Stürmer, Offensivspieler, da ist keiner Weltklasse. Mit Abstand nicht Weltklasse, nämlich. Und das ist halt das Problem. Deswegen sage ich, dass der ganze Kader, natürlich hat er vereinzelte Weltklasse-Spieler, muss ich auch die Inter-Spieler rauspicken, mit einem Barella, mit einem Bastoni, das sind meiner Meinung nach Weltklasse-Spieler, von mir aus auch ein Pellegrini, von dem halte ich auch sehr viel, aber sonst, mit einem Chiesa auch noch, aber sonst wird das alles sehr, sehr weit weg.
Raspadori, finde ich, kannst du
aber
auch noch
nicht bei Weltklasse.
Im erweiterten Kreis. Er weiß, nein, auf gar keinen Fall, aber er weiß noch eher, leider Gottes, ist das ein Name, der noch eher weiß, wo ein Tor steht. Wobei ich bei einem Zaniolo, ich weiß nicht, wann der sein letztes Länderspieltor bitte gemacht haben soll, da sehe ich auch eher schwarz. Zaccagni über den Flügel kannst du machen, Chiesa auf dem anderen, aber
Boah, also und man hat es uns 2021 bei der Euro auch nicht zugetraut, weil unser Kader dementsprechend nicht aufgestellt war. Ich würde behaupten, der ist seitdem um 30-40% schlechter geworden. Einfach, weil wir auch viele Spieler verloren haben. Ne? Ein Bonucci ist nicht mehr der, der mal war. Chiellini hat aufgehört seitdem. Das ist einfach ein anderer Kader. Berardi ist verletzt, fällt aus. Ein Tonali ist gesperrt. Die Frage ist jetzt, es kommt zwar auch, es kommt ja auch schon wieder, hilft mir mal ganz kurz, unser gesperrter Spieler.
Sandro Tonali.
Fagioli ist zwar dann auch wieder spielberechtigt, aber hat auch dann lange keine Spielpraxis gehabt, ist auch raus. Das wären so Namen gewesen, wo ich gesagt hätte, die hätten auch wieder einen kleinen Überraschungsfaktor bringen können. Die sind aber alle raus. Entweder durch Sperre oder durch Verletzung. Und von daher sehe ich die Europameisterschaft jetzt nicht als, wir sind auf gar keinen Fall Titel Verteidiger-Kandidat. Also wir sind kein Titelkandidat in meinen Augen.
Ja, das Ding, was ich mich halt leider frage, wenn so wie wenn du einen Namen wie Fagioli nennst und so weiter, so Spieler, die überraschen könnten. Das Ding ist überraschen, ja, aber auf was für einem Niveau? Weil wenn dann so ein Team wie Frankreich daherkommt, zum Beispiel irgendwie in der K.O.-Phase, wann auch immer, der Turnierbaum, wenn man so weit kommen würde, die haben ja eine Breite bis ins nächste Nirvana, was das angeht. Also da ist ja selbst die Bank von Frankreich noch besser als fast der komplette Kader von Italien.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel bis sein Achillessehnenriss, zum Beispiel Spinazzola, wie krass hat der Typ gespielt bei der letzten EM, bis er leider Gottes sich verletzt hat. Der war auf einmal Weltklasse. Der war gigantisch. Und da hoffe ich einfach zum Beispiel auf einen Cambiaso. Und auf einen Di Marco. Ich sehe bei den linken und rechten Außenbahnspielern, Verteidiger, RM, LM, das größte Überraschungspotenzial auf jeden Fall. Vielleicht kann ein Fratesi da auch unglaublich, könnte vielleicht auch überraschen.
Aber du hast, finde ich, nicht mehr so viele Spieler, die, wo du sagst, könnten die sein, die wie 2021 so einen überraschenden Hype nochmal auslösen können im Team, dass man weiterkommt als gedacht. Da, fand ich, hast du 2021 einfach mehr Spieler gehabt, die das Potenzial für hatten und dann ja auch abgeliefert haben. Und jetzt hast du einfach einen, muss ich sagen, qualitativ schlechteren Kader. Du hast hinten nicht mehr die Bank mit Bonucci und Chiellini. Das ist schon mal super schwer aufzufangen. Aber wie gesagt, da mache ich mir noch am wenigsten Sorgen. Aber auch im Sturm, du hattest einen überragenden Chiesa. Wir brauchen einen überragenden Chiesa. Also nicht nur Juventus, sondern auch Italien braucht im Sommer einen überragenden Chiesa. Und das Problem ist, dass der, glaube ich, besser funktioniert, wenn er nicht der Einzige ist, auf dem die ganzen Hoffnungen ruhen. Und diesmal einfach viel weniger Namen sind, die ihm diese Last abnehmen. Weil er muss jetzt funktionieren. Und wenn er nicht funktioniert, dann scheiden wir auch in der Gruppenphase aus, weil auch wenn Kroatien nicht mehr das Kroatien von vor zwei Jahren ist, Kroatien und Albanien sind Teams, gegen die kannst du Punkte lassen und Spanien brauchen wir gar nicht reden. Und wenn es ganz doof läuft, dann ist eben auch in der Gruppenphase schon Schluss. Und selbst wenn du weiterkommst, dann gerätst du wahrscheinlich auch relativ schnell an Deutschland. Du musst nur hinter Spanien abschließen. Deutschland muss Gruppensieger in der Pillepalle-Gruppe werden und dann.
Die Deutschen schlagen wir.
Dann die Deutschen ist wahrscheinlich
schlagen, das ist kein Thema. Die können nichts.
Nein, die Deutschen bei einer Heim-EM ja, sind, glaube ich, was anderes. Und ich glaube, Deutschland wird zu viel typisch deutsch, alle negativ. Ich glaube, Deutschland kommt deutlich weiter, als die Leute glauben. Ich glaube, es kann sogar ganz, ganz weit gehen. Aber auf uns bezogen, da muss Spalletti noch ein bisschen rumprobieren. Ich finde, das hat Mancini besser gemacht, souveräner gemacht. Gnonto würde mir noch einfallen. Den hätte ich gerne, dass er ihn für die Testspiele mitnimmt, um ihn nochmal zu testen. Weil dafür sind genau diese Partien da. Und ansonsten, ja, der Kader wirft viele Fragen auf und macht uns nicht sonderlich sicher für eine Europameisterschaft, würde ich mal sagen.
Was wirklich sinnbildlich ist für dieses Problem in der Offensive im Sturm, ist, dass wenn irgendwelche Stürmer eingeladen werden und dann treffen sie bei einem Testspiel gegen, weiß ich nicht, RSV Hückeswagen oder so, schießen sie ein Tor und dann werden sie schon in den Himmel gelobt, als wenn sie der neue Heilbringer wären, obwohl sie nur ein geschissenes Tor geschossen haben. Deswegen, ich bin echt gespannt. Also ich wollte gerade noch mit Jonto bei Leeds, zweite englische Liga, da liefert er echt gut ab. Und die zweite englische Liga ist auch echt ein gutes Brett für die Entwicklung, weil ist zwar zweite Liga, aber so ziemlich wahrscheinlich die beste zweite Liga, die die Welt zu bieten hat.
Weiß ich jetzt nicht, da würde ich,
und
würde ich
da finde ich, macht
der Deutschland, glaube ich, die stärkste zweite Liga, aber sie ist sehr körperlich.
Nee, glaube ich nicht, aber der macht da echt einen guten Schritt, der Njonto. Also ich verfolge die auch wegen dem Wetten viel und ja, der liefert er echt regelmäßig und die Scorer lesen sich gut bei ihm und ich glaube, wenn die aufsteigen werden, dann ist es auch, glaube ich, gut für Italien, weil ich glaube, dann wird er sich auch da vielleicht in der Premier League durchsetzen.
Ich finde es ganz spannend, mal nochmal auf die Standorte einzugehen. Björn, du hattest am Anfang gesagt, wir spielen in den USA gegen zwei Südamerikaner. Und das ist das letzte Mal, dass Italien, glaube ich, auf dem amerikanischen Kontinent gespielt hat, ist ein Weilchen her. Und ich finde auch sehr spannend, was die Austragungsorte angeht. Denn wir spielen am 21. März in Florida gegen Ecuador und drei Tage später in der Red Bull Arena in New Jersey. Und beides sind Orte, und New Jersey noch mal mehr, mit einem hohen Anteil an Italo-Amerikanern. Da hat man als italienischer Verband schon bedacht, diese beiden Orte eben auszuwählen, um auch den Italienern, den italienischen Fans vor Ort mal die Nationalmannschaft wieder zu zeigen. Und auch natürlich, und wir sind alle nicht doof und viel ist das Marketing, auch da nochmal so einen kleinen Hype auszulösen, weil wir alle wissen, wo die nächste Weltmeisterschaft dann auch stattfinden wird. Und das werden USA, Mexiko und
ist Kanada, ich glaube Kanada
sein, ja, wenn ich mich nicht irre. Genau, und dementsprechend macht dann so ein Testspiel, so eine Tour nochmal Sinn. Und ich glaube, für die Italiener vor Ort ist es einfach unfassbar geil, weil man muss schon sagen, die Italo-Amerikaner haben sehr viele Fanclubs über italienische Teams, gerade Neapel viel, Juve, Milan, Inter, alles vertreten, die Roma auch. Recht stark. Und Lazio hat auch einen Fanclub, weiß ich, in New York. Da will ich mich gar nicht festlegen. Aber für die ist es natürlich geil, wenn die Nationale mal vorbeikommt. Das halte ich auch für eine sehr coole Sache. Wie sinnvoll ein Testspiel in den USA sonst wäre, gegen zwei Südamerikaner, sei mal dahingestellt. Aber unter den Umständen finde ich es ganz cool, den Leuten vor Ort auch mal die Nationalmannschaft zu zeigen wieder. Und auch eben im Vorfeld der Europameisterschaft ein bisschen einen Hype zu kreieren. Den brauchen wir nämlich auch in Italien und von den Italienern, nicht nur in den USA, sondern auch den Italienern hier bei uns in Deutschland.
Sind das dann wieder so abgefuckte Uhrzeiten, wo die Spiele kommen, oder kommen die eher für europäisch günstig, oder ist es eher wieder so 0-Uhr-Spiele?
Lass es mir nachgucken, nicht. Aber ich glaube, es sind abgefuckte Uhrzeiten. Ah nee, tatsächlich, also unsere Ortszeit.
Also die Freundschaftsspiele sind jetzt um 22 und um 21 Uhr, das geht.
Ja, nee, das ist okay, das ist okay. Können wir uns auch reinziehen. Ist ein fairer Kompromiss.
Wir sind bei einer Stunde 26. Ich bedanke mich für den Gedankenaustausch, für den Meinungsaustausch. Ich wünsche allen lieben Zuhörern noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Habt euch lieb. Ich bin mal raus. Tschüss, Baba.
Ja, meine Lieben, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Danke dir, Björn. Und ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen wahrscheinlich. Schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Vielleicht haben wir die nächste Überraschung für euch. Ich verrate noch nichts. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Ich bedanke mich auch bei euch, Jungs. Hat mir Spaß gemacht, auch mich hier aus nur meinem Urlaub zu melden. Ab morgen wird dann wieder gefaulenzt und in die Sauna gegangen. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und euch auch natürlich da draußen. Und damit sage ich arrivederci, ci sentiamo e ciao, ciao.